Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius.
Max.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter den Headlines, dem Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Und wir sind
letzte Sonderfolge.
Genau, wir sind immer noch in unserer kleinen Sonderstaffel zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt und sind schon bei Folge 5.
Genau. Bald der Prozess steht ja auch kurz bevor.
Genau, bald startet in Magdeburg der große Prozess und wir wollen das heute ein bisschen beleuchten.
Genau. Und da ist ja, also auch, wir müssen erstmal unsere Gäste vorstellen, mit uns dabei jetzt wieder. Ihr habt ja schon in den ersten beiden Folgen gehört, Matthias Fricke und Alexander Walter.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Reporterkollegen der Volksstimme.
Genau, und ihr seid Magdeburger und habt einen guten Einblick in das, was hier passiert. Deswegen seid ihr, glaube ich, die Richtigen, um uns was zu erzählen. Wir wollen über den Prozess sprechen, aber auch so ein bisschen über die, die Nachwirkungen des Anschlags in der Stadt auf die Menschen hier.
Genau, jetzt haben wir schon gesagt, der Prozess beginnt jetzt. Die Frage ist so ein bisschen, die man sich ja immer stellt, die Tat ist klar, der Täter ist klar. Warum jetzt noch ein Prozess, zumal mit diesen Ausmaßen? Also warum muss jetzt überhaupt noch verhandelt werden? Ist ja alles klar.
In erster Linie natürlich für die Opfer und vor allen Dingen auch für die Aufarbeitung. Warum hat er das getan? Die Beweisführung, denke ich mal, spielt da eher eine untergeordnete, also juristische Beweisführung. Weil es gibt Videos von der Tat, es gibt zig Augenzeugen. Man hat ihn auf frischer Tat sozusagen aus dem Auto herausgeholt. Ich denke, das ist relativ eindeutig und man könnte das sehr kurz, juristisch sehr kurz machen. Aber es geht eben um die Aufarbeitung und die Magdeburger haben, denke ich, auch ein Recht darauf zu wissen, was ist da passiert, warum hat er das gemacht und warum ausgerechnet bei uns in der Stadt. Und, das ist, glaube ich, der zweite Teil, wie hätte man das verhindern können? Und wenn ja, was ist schiefgelaufen? Und das wird später sicherlich nach dem Prozess auch nochmal eine Rolle spielen, weil es läuft ja parallel dazu, laufen ja noch die Ermittlungen gegen zum Beispiel die Polizei, die Stadt oder andere, um zu klären, gibt es da eine Mitschuld?
Genau,
ja, hätte man das verhindern können?
Genau, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, das haben wir natürlich in den vorherigen Folgen mit Jan Schumann und Hagen Eichler haben wir das auch schon aufgearbeitet, was da vielleicht Versäumnisse waren.
Genau, es läuft auch der Untersuchungsausschuss immer noch parallel. Und
genau, im Magdeburger Landtag.
Jetzt mit Blick auf den Prozess ist klar, da steht Taleb A. vor Gericht, ist angeklagt. Wer spielt denn da noch eine Rolle? Wer wird beteiligt sein am Prozess?
Ja, also natürlich, oder andersrum gesagt, es ist ja angeklagt worden von der ersten großen Strafkammer, das ist ein Schwurgericht.
Das Landgericht zu Magdeburg.
Das Landgericht Magdeburg. Dort sitzen drei Richter, also drei Berufsrichter und zwei Schöffen. So ist ja das Schwurgericht besetzt und der Vorsitzende Richter wird Dirk Sternberg sein, der mit der sozusagen bekannt ist für Kapitalverbrechen, also was heißt bekannt, also dieser Kammer vorsteht und die Kapitalverbrechen eben bearbeitet.
Genau. Was ist das für ein Typ? Hast du ihn schon erlebt?
Ja, ich sag mal, er ist konsequent und auch sehr schnell, muss man sagen, und spricht auch durchaus harte Urteile.
Jetzt habe ich gelesen, der Richter wird aber bald in den Ruhestand gehen. Ist das richtig? Und wieso setzt man ihn dann da und wie wird das gehandhabt, wenn das dann passiert während des Prozesses?
Na erstmal ist das Gericht ja doppelt besetzt. Einfach, weil wenn einer krank wird oder irgendwie anders ausfällt.
Was heißt doppelt besetzt in dem Fall?
Na, doppelt besetzt heißt, dass die Schöffen ja sowieso, aber auch die Richter eine Reserve haben. Das heißt, die sitzen also auch mit drin in der Verhandlung und könnten dann theoretisch auch einspringen. Das heißt also, wie gesagt, wenn einer krank wird, da muss nicht das ganze Verfahren nach hinten, ein halbes Jahr nach hinten geschoben werden oder so, sondern das kann dann nahtlos übergehen.
Das könnte in den Wintermonaten sowieso schwierig werden, wo ja häufiger mal Leute krank sind.
Zum Beispiel.
Und wenn dann immer wegen jedes Beteiligten dann ausgesetzt werden müsste, würde das natürlich extrem lange dauern.
Das ist der Hintergrund. Ja. Und bei Sternberg ist es eben so, der wird ja erst Ende des nächsten Jahres dann in Ruhestand gehen. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass dann der Prozess natürlich auch schon vorbei ist. Also terminiert ist er aktuell bis Ende März oder Mitte März sogar bloß mit 50 Verhandlungstagen. Und das denke ich, da besteht keine Gefahr, dass er das nicht abschließen kann. Was nachher die Revision betrifft, die es sicherlich geben wird, also kann ich mir vorstellen, also ich kenne kaum ein eigentlich gar kein Mordverfahren, wo nicht Revision eingelegt wird, einfach um sozusagen von dem Mandanten noch das Nötige herauszuholen, Mögliche herauszuholen. Das müsste dann wahrscheinlich ein anderer Richter machen, aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir müssen ja erstmal jetzt das Urteil abwarten, wenn es dann irgendwann im März kommt.
Genau, und die Doppelbesetzung ist aber durchaus angebracht, weil es gab ja auch schon Verfahren in Sachsen-Anhalt, die mussten wirklich komplett nochmal neu gemacht werden, weil halt ein Richter dann nicht mehr da war oder der Vorsitzende Richter nicht da war. Richtig. Ich glaube, bei den Dieselpanschern war das so, da gab es so einen langen Prozess.
Genau,
das war
Richter Könnecke, der ist dann Ruhestand gegangen und dann musste das ganze Verfahren dann wieder von vorne anfangen.
Was damals ein Wahnsinn war, weil es auch ein sehr, sehr großes Verfahren war.
Absolut. Mir fällt gerade ein, vielleicht könnt ihr ganz kurz was zur Anklage sagen. Also steht da irgendwas Überraschendes drin? Ist das... Also ich schätze mal, es ist logischerweise ein Mordprozess.
Ein Mordprozess. Die drei Mordmerkmale liegen auch auf der Hand. Das ist also niederer Beweggrund, was sich ja schon niederer Beweggrund aus Rache an der, also ist ja ein persönlicher Grund gegenüber dieser Flüchtlingshilfe. Dann haben wir als Mordmerkmal, also es gibt ja wie gesagt mehrere, als Mordmerkmal das Nutzen eines gemeingefährlichen Gegenstands, das ist ja das Auto. Und dann war es natürlich Heimtücke, weil die Opfer die Gefahr nicht kommen sehen haben und deshalb ist es auch heimtückisch.
Genau, das wird von der Generalstaatsanwaltschaft verhandelt. Angeklagt.
Schon. Das ist die angeklagt.
Ja, klar. Genau. Wir wissen aus dem Halle-Attentat, da wurde der Attentäter von der Bundesanwaltschaft angeklagt. Warum ist es jetzt in dem Fall die Generalstaatsanwaltschaft, die ja in Sachsen-Anhalt sitzt?
Das ist eigentlich relativ einfach, weil hier die Generalstaatsanwaltschaft von einem Kapitalverbrechen, Mord ausgeht, mit einem persönlichen Hintergrund. Beim Halle-Attentäter war es ein politischer Hintergrund und damit ist zuständig automatisch, also es ist ein Terroranschlag. Bei Taleb A ist es eine Amokfahrt, beim Halle-Attentäter ein Terroranschlag und damit ist zuständig der Staatsschutzsenat vom Oberlandesgericht. Und da kann nur das die Bundesanwaltschaft anklagen. Also Terroranschläge zieht sich der Generalbundesanwalt.
Also sind jetzt eher so juristisch-organisatorische Feinheiten.
Die Strafe am Ende ist identisch. Also, es wird Mord ist Mord. Ja, und es hat einfach nur was mit dem Motiv zu tun.
Jetzt ist es so, dass auch Taleb A einen Anwalt haben mit einem Verteidiger, das steht ja jedem Menschen in Deutschland zu, der vor Gericht steht. Es stellt sich mal die Frage, wer verteidigt so jemanden, jemanden, der viele Menschen umgebracht und verletzt hat?
Das eine ist ein Burgeranwalt, den hat Taleb A schon von Anfang an gehabt. Der stand halt auf der Liste.
Also ist ein Pflichtverteidiger?
Also ein Pflichtverteidiger, genau. Und die Beschuldigten, die dann festgenommen werden, da bekommt man dann eine Liste. Wer ist gerade der diensthabende Anwalt? Und da kam halt der Burger Anwalt in die eher unglückliche Lage, das machen zu müssen. Aber Deshalb ist er Verteidiger geworden, deshalb hat er auch Jura studiert und hat das gemacht. Vertritt ihn natürlich dann logischerweise, weil das gehört eben dazu, weil jeder Mensch in Deutschland hat das Recht auf eine ordentliche Verteidigung und deshalb ist der auch von Anfang an dabei. Als zweiten Verteidiger hat dann die Generalstaatsanwaltschaft dann auch beigeordnet, beziehungsweise das Ermittlungsgericht, nicht die Staatsanwaltschaft, Quatsch, das Ermittlungsgericht beigeordnet, den bereits aus dem Halle-Attentat bekannten Herrn Rutkowski. Mhm. Einfach auch aus dem Grund, weil der Erfahrung mit solchen, das ist ja eigentlich der einzige Anwalt in Sachsen-Anhalt, der tatsächlich so eine Erfahrung, so eine hochkarätige Erfahrung hat mit solchen großen Fällen, wie den
Halle. Der war also beim
Bayet 1 und 2 sozusagen. Also praktisch, der war bei beiden Gerichtsverhandlungen dabei. Einmal wegen des Halle-Attentats und das zweite Mal wegen der Geiselnahme in Burg.
In Burg, genau. Mhm. Ja, das ist ja einfach im Rechtsstaat, das ist einfach so. Und die sollen jetzt, die haben natürlich keine Chance da irgendwie auf irgendwie, die Taten sind klar sozusagen, das ist ja relativ sicher. Und da geht es auch ja immer darum, den fairen Prozess zu garantieren sozusagen, auch für den Angeklagten, dass da alle Rechtsmittel auch so eingesetzt werden sollen, wie sie eingesetzt werden und dass es halt ein fairer Prozess ist. Dafür sind die Verteidiger dann da. Und dann gibt es ja das große Problem, dass es natürlich unglaublich viele Nebenkläger gibt, also Leute, die geschädigt wurden, die Angehörigen von den Todesopfern. Wie werden die denn da vertreten?
Ja, also aktuell gibt es, glaube ich, 130 Nebenkläger. Das war jetzt die letzte Zahl, die ich hatte, die steigt natürlich permanent. Und da hat das Ermittlungsgericht in Naumburg erst einmal gesagt, wir stellen den Nebenklageberechtigten, so heißt es, zwei Anwälte zur Verfügung. Hm. Zwei erfahrene Anwälte.
Also insgesamt für alle.
Insgesamt für alle. Ja, also praktisch als Beiordnung erstmal. Zu den anderen komme ich noch, also praktisch als Beiordnung, diese beiden Anwälte, die nur die Verletzten betreut. Die anderen, also die Angehörigen der Toten, die dürfen sich ihren eigenen Anwalt nehmen, aussuchen und die werden dann auch beigeordnet. Beigeordnet heißt, dass der Staat sozusagen diesen Anwalt erstmal bezahlt. Ist ja klar, weil Taleb A. wird jetzt nicht über die finanziellen Mittel verfügen, das gleich erstmal zu bezahlen. Und und dann hat noch jeder ohnehin das Recht, jeder Nebenklageberechtigte hat sowieso das Recht, daran teilzunehmen an der Verhandlung, ist auch selber frageberechtigt, also auch ohne Anwalt. Er braucht also gar keinen Anwalt. Und wenn er sich einen Anwalt nimmt, müsste sich, also einen eigenen Anwalt nimmt, müsste das natürlich dann selber bezahlen.
Okay.
Aber ansonsten, wie gesagt, zwei Anwälte sagt das Gericht, ist ausreichend, weil die Interessen ja gleich gelagert sind.
Ja, also es geht jeweils um Leute, die verletzt wurden.
Und genau, das ist gleich gelagert und hier geht es ja um das Strafverfahren gegen ihn. Und
wenn ich das so höre, die Frage an euch beide, das klingt nach sehr, sehr vielen Menschen. Wir haben wahnsinnig viele Nebenkläger, wir haben einen Haufen Juristen, wir haben doppelt besetzte Richterbank, sowieso schon ein Schwurgericht. Welche Dimensionen wird dieser Prozess haben? Klingt nach sehr groß und wo wird sowas stattfinden? Dafür ist es ja schon eine ungewöhnliche Dimension eines Gerichtsprozesses, würde ich sagen.
Ja, der Prozess wird stattfinden in einem Spezialbau, in einem gemieteten Spezialbau auf dem Gelände des Infrastrukturministeriums oder
Was heißt Spezialbau?
Das ist so eine, Matthias, hilf mir mal weiter, so eine Metall-Leichtbauhalle würde ich bezeichnen.
Genau. Also die wird extra gebaut für den Prozess.
Die steht auch schon
gebaut. Die wurde schon gebaut, Entschuldigung.
Genau. Mhm. Und die hat, wenn ich richtig informiert bin, so 2000 Quadratmeter Fläche und Platz für 700 Leute.
Also die Gerichtssäle, die ich kenne, sind deutlich kleiner. Das heißt, man hat das extra so sich ausgedacht, damit man diese ganzen Menschen da unterkriegt.
Das war ja das Problem. Das Problem war, es gab in ganz Sachsen-Anhalt keinen, also wahrscheinlich in der ganzen Bundesrepublik, keinen Saal, der diese Dimension hat. Ja, also praktisch, also bei 300 Verletzten, das sind also 300 Nebenklageberechtigte. Wenn man noch die Angehörigen dazu nimmt.
Ja, die ja vielleicht auch den Prozess verfolgen
die
wollen.
Die auch den Prozess verfolgen wollen, die Medien, Leute, die noch dazukommen. Also das hätte jeden Rahmen gesprengt. Also nur mal als Beispiel, der Halle-Attentäter wurde verhandelt im Landgericht, haben sie die Bibliothek umgebaut, extra dafür. Und dieser Saal hat gerade mal für 50 Zuschauer und, glaube ich, 49 Medienvertreter gereicht. Und es waren, glaube ich, 50 Nebenklageanwälte.
Genau, das war ziemlich voll.
Das war sehr, sehr voll schon.
Und die haben ja noch den Raum daneben immer geöffnet,
richtig,
dass
genau,
man das dann
genau,
mithören konnte.
Genau, und also das hätte nicht funktioniert. Und dadurch haben sie relativ frühzeitig Untersuchungen gemacht, haben geguckt, kann man die Messehalle nehmen, kann man die Hyperschale dafür nutzen. Und das hat man alles verworfen, weil man ja diese Gebäude ja auch blockiert hätte und was weiß ich nicht alles. Und am Ende war die beste Lösung dieses Mietgericht in Anführungsstrichen, das eine Limburger Firma gebaut hat und so ist sozusagen nach unserer Information etwa 3 bis 5 Millionen Euro kostet.
Für die Zeit,
das
dann
natürlich
da stehen muss.
Eine Stange Geld, aber das ist der Rechtsstaat sozusagen, ist sich das wert, für diese Verhandlung eben für die Magdeburger das auch tatsächlich zu machen.
Und wie finden die Magdeburger das so, dass da jetzt ein extra Gerichtssaal gebaut wird für einen Attentäter?
Es ist gespalten.
Also wir haben tatsächlich wiederholt die Rückmeldung bekommen, dass Leute es nicht verstehen.
Ja, aus welchem Grund? Also was ist die Kritik?
Naja, das resultiert natürlich aus einem Impuls heraus, dass man sich Rache wünscht, eine schnelle Bestrafung wünscht. Dass Leute jetzt erstmal aus diesem Impuls heraus sagen, Mensch, verknackt den auf Lebenszeit oder schiebt den ab oder Schlimmeres erspart uns diese Kosten, diesen ganzen Aufwand. Das hört man tatsächlich sehr oft, ja, das ist so.
Wie seht ihr das?
Naja, also emotional bin ich natürlich voll dabei, ja. Also der muss natürlich seine Strafe bekommen, die Frage ist nur welche. Und da wir halt nicht mehr im Mittelalter leben, wo wir jemanden an den Marktplatz binden und dann auspeitschen oder wie auch immer oder anders umbringen, finde ich natürlich sehr gut, dass es dieses Verfahren auch in der Größe gibt. Und es wie gesagt, das geht nicht darum, um ihn, speziell um Taleb A, sondern es geht darum, was ist da eigentlich passiert, ja? Was haben die Opfer erlebt auch? Also auch die sollen ja mal zu Wort kommen, ja? Und genau darum geht es eigentlich auch bei dem Prozess. Es geht nicht so direkt um Taleb A, sondern eben tatsächlich um die Aufarbeitung, um die Opfer und vielleicht auch, was hat man im Vorfeld falsch gemacht, hätte es verhindert werden können.
Ich würde da vielleicht noch ergänzen wollen, ich finde die Frage gar nicht so banal, weil die berührt natürlich auch Grundsätzliches, weil Deutschland hat eine Geschichte, wir haben die DDR erlebt und das Dritte Reich davor. Und da stellt sich natürlich die Frage grundsätzlich, wie geht ein Rechtsstaat mit jemandem um, der vor Gericht steht und beschuldigt wird, einer Tat oder mehrerer Taten. Und dieses Land hat die Frage für sich damit beantwortet, dass man sagt, jeder Mensch hat einen fairen Prozess verdient und das sollte ja auch für Taleb A gelten.
Und das Ding ist ja auch immer, wenn man jetzt sagen würde, man macht es kleiner, ja, man nimmt den Gerichtssaal, der schon beim Halle-Anschlag ausreichend war, müsste man ja dann auch die Frage klären, wer darf da nicht rein. Und das ist natürlich total schwierig. Man muss sich mal vorstellen, man ist selber geschädigt, wurde selber verletzt oder so. Und dann darf man da nicht rein, weil irgendjemand sagt, du nicht. So, auf welcher Grundlage sollte man das tun?
Und wer will die Auswahl?
Genau, wer soll die Auswahl treffen? Ist es dann die Schwere der Schädigung oder was ist dann dann die Auswahl? Insofern ist es wirklich kompliziert und man muss einfach dann im Endeffekt, haben sich dafür entschieden und ich glaube, es ist auch in Ordnung so, aus meiner Sicht.
Jetzt ist ja auch für uns Journalisten das eine wichtige Geschichte, dass es verhandelt wird. Wir müssen gucken, wie wird da mit den allen Beteiligten umgegangen und auch was kommt dabei raus? Also sicherlich wird es ein hartes Urteil geben, das stelle ich mir jedenfalls so vor, aber die Frage, gibt es ja noch viele Seitenaspekte. Wie werdet ihr das begleiten? Also seid ihr dann da, schlagt ihr ein Zelt auf vor dem Gerichtsgebäude oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir verschlafen da. Nee, kleiner Scherz. Also wir werden zu zweit natürlich hingehen, sodass wir uns auch abwechseln können. Also wie gesagt, wenn mal einer Urlaub hat oder krank ist. Aber generell versuchen wir das zu zweit dann eben auch als Redaktion abzudecken, weil man muss ja dann auch noch online täglich oder beziehungsweise prozesstäglich dann berichten und auch im Print das abdecken und das wäre für einen zu viel. Ja.
Okay, aber ihr habt schon vor, auf jeden Fall jeden Prozesstag zu begleiten. Also es gibt ja auch viele Medien noch, logischerweise überregionale Medien, die kommen dann eben ab und an mal oder zum Auftakt und dann nie wieder, aber ihr seid da die ganze Zeit dabei.
Doch, so, sollten wir, glaube ich, auch eben, wie gesagt, wegen dieser Aufarbeitung. Es geht nicht darum, ich denke, die Schuld, es liegt schon nahe, dass er da entsprechend wegen Mordes verurteilt wird und möglicherweise auch eine anschließende Sicherung, wie bei Bayet, also beim Hallertentäter, bei rausspringt. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Es geht um die Aufarbeitung.
Ja. Und wir haben als regionale Zeitung natürlich auch ein anderes Interesse daran, Licht in die ganze Sache zu bringen und die ganzen Prozesse dahinter zu beleuchten, als zum Beispiel die Welt oder der Spiegel.
Jetzt, das ist die juristische Seite. Und das, wir haben gerade darüber gesprochen, warum das wichtig ist, warum es wichtig ist, sich das auch anzugucken. Ich habe aber auch mitbekommen, auch durch eure Berichterstattung, dass es noch eine andere Seite gibt, die nachwirkt an diesem Anschlag. Ich meine, das war mitten im Herzen der Stadt, der Landeshauptstadt. Es gibt so viele Betroffene. Wie ist euer Gefühl? Was für Nachwirkungen hat der Anschlag bis heute? Oder wie hat er die Stadt geprägt?
Also aus meiner Sicht schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich bin selber nicht so ganz sicher, wie die Stadt, wie das nachwirkt auf die Stadt. Was ich auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass wir diese Gedenkstätte haben an der Johanneskirche. Da stehen auch immer Kerzen, da liegen Blumen.
Bis heute?
Bis heute, ja. Kann man dran vorbeifahren. Und doch, ich würde schon so weit gehen zu sagen, dieses Ereignis hat hier was geändert und hat der Stadt schon einen Schlag versetzt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass in 2-3 Jahren der Weihnachtsmarkt wieder so abläuft, wie er früher ablief. Jetzt mal, vielleicht gibt es eine Gedenkzone, die ausgespart wird, oder es wird sicherlich ein Gedenken geben, aber es wird eine Rückkehr zur Normalität geben, aber das Ereignis schwingt natürlich trotzdem
nach. Und für die Menschen, also ich meine, wir haben ja auch darüber psychischen Folgen gesprochen, hat das Spuren hinterlassen?
Ja, da bin ich mir sicher. Also Spuren hat das definitiv hinterlassen. Man muss natürlich den Spagat jetzt versuchen zu gehen. Natürlich auf der einen Seite wirkt das noch nach, auf der anderen Seite muss ja auch Normalität wieder einkehren. Ja? Also deshalb war die Diskussion auch so groß unter den Magdeburgern, macht man in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt oder nicht? Ja.
Und? Macht man?
Ja, der Weihnachtsmarkt wird stattfinden, der Beschluss ist gefasst, aber am 20. Dezember eben nicht.
Also da ist dann ein,
aus Respekt,
ist ja ein Tag geschlossen davon, an diesem Tag, am Jahrestag
quasi. Genau. Und weil die Argumente, die sind alle in Ordnung. Ja? Die einen sagen, die sozusagen Befürworter, dass es wieder geöffnet wird, sagen, ja, dann hat er ja sein Ziel erreicht. Kann man nachvollziehen. Und auf der anderen Seite kann man auch nachvollziehen, wenn viele sagen, naja, mir ist das noch alles zu früh, ich will das nicht. Ja, also die wollten zum Beispiel viele auch auf den Domplatz gehen, aber der Domplatz, auch den hätte man natürlich sichern müssen und am Ende ist das jetzt gut, so wie es ist, dass man den Weihnachtsmarkt jetzt besser sichert. Es ist ein Poller angeschafft worden. Also das letzte, was ich gesehen habe, irgendwie 18 Poller wollen sie noch anschaffen. Einige sind schon da, die dann eingesetzt werden, sodass also so eine Tat zumindest nicht wieder passieren kann. Was man natürlich nicht ausschließen kann, ist, dass es auch dann wieder eine andere Methode gibt. Also ich meine, diesmal, also oder am 20. Dezember, muss man auch ehrlich sagen, damit hat ja auch keiner gerechnet mit einer Überfahrtat. Alle haben mit einem Messerangriff oder sonstiges, also die ganzen Sicherheitsvorkehrungen waren alle auf Messerangriff aus, aber eben nicht auf seiner Überfahrt hat.
Kann man ja trotzdem vorstellen, dass es dann doch für viele Leute ein komisches Gefühl ist, wenn sie denn dann zum Weihnachtsmarkt überhaupt gehen, das dieses Jahr wieder zu tun. Und viele werden es wahrscheinlich dann noch gar nicht machen. Ja.
Bestimmt.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, wir hatten jetzt im Sommer hier auch Riverside at Night, das ist so eine große Kneipen- und Barveranstaltung. Da waren auch zehntausende Leute unterwegs, möchte ich sagen. Und zwar völlig unbelastet. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses Label Weihnachtsmarkt, was da besetzt ist und wahrscheinlich auch noch für Jahre besetzt sein wird, was mit diesem mulmigen Gefühl zusammenhängt.
Ich erinnere mich auch an in der Zeit unmittelbar nach dem Anschlag oder nach dem Attentat, dass es auch in die andere Richtung eine aggressive Stimmung gegen Menschen mit Migrationshintergrund gab. Also ich erinnere mich, die Migrantenorganisationen haben gesagt, irgendwie die Leute werden teilweise, ich glaube, angegriffen, aber vor allem angepöbelt. Ich glaube, die Polizei hat auch eine höhere Tatzahl in die Richtung festgestellt. Wie ist das, wie war das damals, wie ist es jetzt?
Also es gab diese Vorfälle, die hatten wir auch berichtet hier in der Zeitung. Ob sich das jetzt weiter so verstetigt hat, ich würde sagen eher nein, gefühlt nein. Ich nehme es auch im Stadtbild jetzt nicht so wahr.
Ja. Also Hintergrund ist natürlich Taleb Arsch. Saudi-Arabien hat irgendwie ein Aussehen, als würde er aus dem arabischen Raum kommen und die Leute verknüpfen das, was ich persönlich ein bisschen absurd finde, weil er ja eigentlich explizit als Islamhasser aufgetreten ist. Aber
genau.
Ja. Es gab in den Tagen danach auch Demonstrationen oder Versammlungen von Zuwanderern, die sich hier klar solidarisiert haben, auch mit den Magdeburgern, Schildern von Iranern zum Beispiel in Magdeburg, die gesagt haben, wir drücken unser Beileid aus und so weiter. Was ich insgesamt feststelle, ist natürlich auch im Zusammenhang mit dieser AfD-Zustimmung, die im Moment herrscht, eine starke Polarisierung in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist nichts, was jetzt unbedingt Magdeburg-spezifisch ist.
Aber also ist die Stadt aus eurer Sicht heute wieder dieselbe wie vorher?
Ich hoffe. Also ja, also das ist, wie gesagt, es ist schwierig. Es wird, also die Tat hat Narben hinterlassen und wir müssen auch mal gucken, was auch der Prozess macht, was da rauskommt, wenn das Gebäude dann irgendwann wieder abgebaut ist und für das nächste Bundesland oder ich glaube, das ist eine europaweite Firma, die das anbietet. Die haben also schon Gerichte, also so eine Interimsgerichte für Spanien, für Niederlande gebaut und so und für uns halt dann auch und die werden dann wahrscheinlich dieses Gebäude wieder abbauen und für den nächsten Bedarf dann nehmen, also von Großverfahren insgesamt, ja, also Für den Reuss-Prozess, das ist hier dieser Reichsbürgerprozess in Frankfurt am Main, ist ja auch so ein Gericht extra gebaut worden, weil das Oberlandesgericht eben keine Seele dafür hat, für solche Großverfahren. Also es ist auch nichts Besonderes, will ich damit sagen. Ja.
Okay, dann schauen wir, oder ihr werdet vor allem schauen, wie der Prozess läuft, der jetzt ja startet. Und wir sind gespannt, was ihr da berichten werdet. Wir werden das natürlich alles weiter lesen und damit...
Ja, also sind wir durch. Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt. Genau, wir schließen damit unsere kleine Staffel ab. Das war die Folge 5, die letzte zum Anschlag oder zum bevorstehenden Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Genau, wie es dann weitergeht, werden wir in 2 Wochen sehen.
Genau.
Da erscheint dann die nächste reguläre Folge. Zumindest gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass es eine reguläre Folge geben wird.
Ja, insofern vielen Dank und ich würde sagen, wir hören uns wieder.
Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.